Als Lesung haben wir heute aus 2. Mose 15 die Verse 1 bis 7. 2. Mose 15, 1 bis 7. Ein alttestamentlicher Lobgesang zum Lob Gottes, der sein Volk gerettet hat aus den Händen der Feinde und das Böse vernichtet, ins Meer gestürzt. 2. Mose 15, 1 bis 7. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Archäologisch-historischer Hinweis übrigens an der Stelle, an der mutmaßlich die Überquerung des Roten Meeres stattgefunden hat, ins heutige Saudi-Arabien, findet man tatsächlich auf dem Meeresgrund Räder von ägyptischen Streitwagen, die noch Überbleibsel dieses Ereignisses sein könnten. Wir haben einen großen Gott, der in der Geschichte dieser Welt seine Spuren hinterlässt von seinen großen Taten. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass wir dich gar nicht genug loben und preisen können und du uns auch in diesen Tagen reichlich Grund dazu gibst. Dass wir es doch auch immer wieder sehen und nicht für selbstverständlich nehmen, wie du uns auch in der Schwere dieser Zeit Tag für Tag begleitest, bewahrst und so viel Anlass zur Dankbarkeit gibst. Schon allein auch heute der Sonnenschein, dieser neue wunderbare Tag, den wir aus deiner Hand nehmen dürfen, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, das Hören auf dein Wort, deine Liebe und deine Treue, die jeden Morgen neu ist, deine Barmherzigkeit und eben deine Wundermacht, von der wir wissen dürfen, dass sie uns umgibt und schützt und stärkt, auch unsere Gemeinde, auch diesen Gottesdienst. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und wir kommen zum Predigttext für den heutigen Sonntag. Offenbarung 15, das ganze Kapitel, das sind diesmal nur 8 Verse, Offenbarung 15, 1 bis 8, unter dem Thema Überwindung und Gericht. Offenbarung 15, 1 bis 8. Da schreibt der Apostel Johannes: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Also nach diesen Engeln von Kapitel 14 zuvor, jetzt etwas Neues, etwas anderes am Himmel. Groß und wunderbar, 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet, und die 7 Engel, welche die 7 Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen, und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Kapitel 15 ist nochmal eine Zäsur, ein Innehalten, bevor die sieben Engel mit den letzten Strafgerichten Gottes aktiv werden. Wobei Vers 1 so etwas wie eine Überschrift über das Kapitel sein dürfte, wenn es heißt, ich sah ein anderes Zeichen, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die letzten sieben Plagen hatten. Denn genau genommen erscheinen die sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, tatsächlich erst in Vers 6. Da kommen sie aus dem Tempel hervor. Also deshalb Vers 1 wohl eine Zusammenfassung, Überschrift übers Kapitel, über das Thema. Alles, was hier geschieht, geschieht vom Himmel aus. Es kommt von Gott her. Das ist ja der rote Faden durch die ganze Offenbarung, was immer wieder auch dann explizit ausgeführt, genannt, beschrieben wird. Es kommt, so schrecklich es auch zum Teil ist, es kommt von Gott her. Und so wird nun auch der Blick des Johannes direkt zum Himmel gelenkt. Dort sieht er ein Zeichen, groß und wunderbar, wobei das erste, das er sieht, uns weniger wunderbar zu sein scheint. Die Engel mit den sieben Plagen, die letzten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Das heißt, die dritte und letzte Wehe kommt zur Vollendung und damit steht die Geburt der neuen Welt unmittelbar bevor. Was jetzt noch kommt, dürfte in ganz wenigen Tagen, wahrscheinlich maximal Wochen, vielleicht Monaten, aber war ganz kurzer Zeit Schlag auf Schlag geschehen, bis Christus sichtbar wiederkommt. Und damit wird eben die Geburt der neuen Welt eingeleitet. Groß und wunderbar sind deshalb nicht nur die Gnadenerweise Gottes, an die denken wir bei groß und wunderbar verständlicherweise immer zuerst, an seine Wunderheilungen, seinen stellvertretenden Sühnentod am Kreuz, aber groß und wunderbar sind auch seine Gerichte. Denn sie sind nötig, um wieder zurechtzubringen, was durch Satan entstellt und verwüstet ist. Und dass Gott das wieder zurechtbringt, auch wenn es auf eine brachiale, brutale Weise geschehen muss, ist an sich trotzdem groß und wunderbar. Johannes berichtet weiter, und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Jetzt geht sein Blick in den Thronsaal hinein. Das gläserne Meer durfte ziemlich sicher das Völkermeer darstellen. Gläsern, warum? Glas ist durchsichtig. Wir reden ja davon, dass eine Sache glasklar ist, da gibt es keine Zweifel, nichts Unklares. Das wirre Toben der Völker, die Intrigen und Desinformationen von den Politik und Medien können wohl viele Menschen täuschen und tun das leider auch, gerade auch in diesen Tagen. Aber alles Ränkespiel, alle Geheimdiplomatie, alle Lügen können nicht verhindern, dass Gott bei all diesen Machenschaften glasklar bis auf den tiefsten Grund sieht. Was sich uns trüb und unerforschlich darstellt, ähnlich den tosenden Wellen des Meeres dieser Welt, und die Weltmeere halten ja immer noch viele Geheimnisse bereit mit ihren Tiefen, vor Gott liegt alles glasklar da. Nun ist dieses Meer aber nicht nur gläsern, es ist auch mit Feuer durchmengt und Feuer ist in diesem Zusammenhang in der Bibel in der Regel Bild für Gericht. Das heißt, Johannes sieht die Völker der Erde unter den letzten furchtbaren Zorngerichten Gottes. Das enthält schon dieses Bild an sich. Aber an diesem Meer, nicht in, sondern drumherum, sieht Johannes noch etwas anderes. Die, welche als Überwinder, wörtlich als Sieger, hervorgegangen waren über das Tier, über sein Bild, über die Zahl seines Namens am gläsernen Meer und über sein Brandzeichen. Auf dieser Erde müssen die, die sich dem Bösen verweigern, durch viel Not und Bedrängnis. Aber am Ende sind sie Sieger. Am Ende sind sie Überwinder. Egal, wie es dem Bösen im Moment auch gelingen mag, sie niederzudrücken und scheinbar äußerlich zu unterwerfen. Am Ende stehen sie als Überwinder daneben, wenn das Böse vom Herrn gerichtet wird und zur Rechenschaft gezogen. Und an diesem Tag, den Johannes hier sieht, wird dieser Sieg offenbar. Es setzt sich fort, worauf ich schon wiederholt hingewiesen habe, es ist jetzt nicht die Rede, ganz wichtig, Vers 2, es ist nicht die Rede von denen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Es ist die Rede von denen, die als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier, sein Bild, sein Malzeichen, die Zahl seines Namens. Der Glaube an Jesus Christus, die Beziehung zu ihm, lässt keine Verbrüderung mit dem Bösen zu. Wer zum Bösen gehört, wird Nein sagen zu allen satanischen Anmaßungen. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir können unsere Knie nicht beugen vor Gott und den Unrechtherrschern dieser Welt. Beides geht nicht. Das macht die Offenbarung mit dieser Betonung immer und immer wieder deutlich. Wer zum Herrn gehört, kann das Brandzeichen seiner satanischen Tyrannen nicht annehmen. Und wie sehr die satanische Tyrannei dieser Tage um sich greift, das Böse unsere Gesellschaft durchsickert, berichtete mir vergangene Woche eine Großmutter. Der 13-jährige Enkel muss in der Schule das Buch Krabat von Ottfried Preußler durchnehmen. Ein durch und durch okkultes Buch, man kann wohl ähnlich vergleichen mit den Harry Potter Büchern und Ähnlichem. Wer das zu Hause lesen will und meint, sich diesem okkulten magischen Zeug aussetzen zu müssen, der mag das tun. Schlimm ist es, wenn es in der Schule als Pflichtlektüre behandelt wird. Geht eigentlich rechtlich meines Erachtens gar nicht. Es verletzt eindeutig Religionsfreiheit und die staatlich verordnete Neutralität auch der Schule und die weltanschauliche Religiöse. Denn Krabat hat mit religiöser, weltanschaulicher Neutralität definitiv nichts zu tun. Noch schlimmer als Einleitung wurde dazu offenbar ein Arbeitsblatt ausgegeben mit der Aufgabe, dass die Kinder ein Pentagramm, ein Satanszeichen malen und ihren Namen in dieses Satanszeichen hineinschreiben. Und Begleitkommentar, wer das mache, der werde vor dem Bösen beschützt. Also böser, niederträchtiger kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Wenn es wirklich so ist und ich das im Detail richtig verstanden habe, dann ist das nicht nur Anleitung und Einführung in praktizierten Satanismus, dann ist das eine Überschreibung des eigenen Lebens, der eigenen Seele an Satan. Wenn ich meinen Namen in ein Pentagramm, in ein Symbol Satans eintrage. Unvorstellbar. Schulunterricht in Baden-Württemberg im Jahr 2022. Alles angeblich von oben genehmigt, empfohlen. Der Bub und seine Familie legten bei Lehrer und Schulleitung Protest ein, ohne Erfolg. Das Buch samt Arbeitsblatt gehören zu den offiziell zugelassenen Lehrmitteln. Der Bub muss mitmachen. Also man muss sich überlegen, so ein Arbeitsblatt, das die Kinder anleitet, ihren Namen in ein Pentagramm zu schreiben und sich quasi damit Satan zu übereignen, gehört zu den genehmigten Lehrmitteln an unseren Schulen, so wie ich es verstanden habe, in Baden-Württemberg. Der Bub muss mitmachen, so die Reaktion der Schulleitung. Nochmal praktische Einführung in Satanismus. Man sollte es nicht für möglich halten, aber wir sehen, wie massiv das Böse sich auch an den Schulen unseres Landes breit macht und wie viele vom Kultusministerium, von denen, die solche Bücher und Arbeitsmaterialien empfehlen, von Lehrern, Kollegien, Schulleitungen, die das dann umsetzen und beschließen, dass sie es an ihrer Schule machen wollen, wie viele sich als Mittäter des Bösen, in diesem Falle des explizit Satanischen, hergeben. Es muss einem vor Entsetzen eiskalt den Rücken rauf und runter laufen. Und liebe Geschwister, wenn wir das sehen, wenn wir allein nur den Blick auf dieses eine einzige Ereignis richten, darf es uns doch nicht wundern, wenn der Herr ausholt in diesen Tagen zu furchtbaren Schlägen gegen eine so gottlose Menschheit. Aber es gibt bis zum Schluss solche, die dem Bösen widerstehen. Und dazu wollen wir ja auch ermutigen, dazu soll die Verkündigung dienen. Zur ernsten Drohung und Mahnung von Gott her. Mensch, bedenke, wenn du dich aufs Böse einlässt als Mittäter, dass du vor dem lebendigen, heiligen, allmächtigen Gott Rechenschaft schuldig bist und er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Es gibt nicht einen einzigen, der sich der Rechenschaft vor dem Herrn wird entziehen können. Aber auch die Einladung, die herzliche, dringliche Einladung, Mensch, kehre um, wende dich ab vom Bösen und wende dich dem heiligen, lebendigen Gott zu, der dich erlöst hat. Und so gibt es bis zum Schluss solche, die dem Bösen widerstehen. Und die sieht Johannes hier am gläsernen Meer stehen, also am Thron Gottes, denn vor dem Thron Gottes ist das gläserne Meer nach Offenbarung 4, Vers 6. Haben wir auch schon einiges dazu gesagt damals. Und dort sind nun auch die, die das Tier und sein Bild und sein Brandzeichen und die Zahl seines Namens überwunden haben. Interessant, dass das alles nochmal aufgezählt wird, was wir schon seit Offenbarung 13 kennen. Es spielt alles miteinander eine Rolle, es gehört alles zusammen, das Tier, sein Bild, sein Brandzeichen, die Zahl seines Namens. Hier stehen nun die, die treu geblieben sind bis zum Schluss. Die allen Verlockungen und auch allem Druck nicht nachgegeben haben, sondern dem Bösen widerstanden haben. Wer die Entrückung vor Beginn der großen Bedrängnis ablehnt, der könnte hier zum Beispiel die entrückte Gemeinde sehen, die große Schar, die aus der großen Bedrängnis kommt. Auch in diesem Falle bliebe der Gemeinde wohl zumindest diese letzte schreckliche Zeit erspart. Ich persönlich sage ja immer wieder, hoffe und gehe auch davon aus, dass die Entrückung der Gemeinde schon deutlich vorher stattgefunden hat. Wir beten täglich dafür. Wer wäre dann diese Schar, wenn es nicht die aus der Trübsal kommende Gemeinde ist? Wichtig, es ist wieder wie in Offenbarung 14,12 folgender nicht die Rede explizit von Märtyrern. Solche können und werden wahrscheinlich auch mit dabei sein. Aber die Zugehörigen dieser Gruppe sind nicht ausdrücklich als solche charakterisiert. In jedem Fall sind es solche, die dem Bösen widerstanden haben und auf welche Weise auch immer wieder während der großen Bedrängnis gestorben sind. Lässt sich noch mehr über ihre mutmaßliche Identität sagen, die da am gläsernen Meer stehen. Johannes sagt, sie hatten Harfen Gottes. Da denkt man Augenblick an Offenbarung 14,2. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir das miteinander angeschaut haben. Offenbarung 14,2, ihr erinnert euch vielleicht, die dort erwähnten Harfensänger singen ein neues Lied. Hier in Offenbarung 15,3 singen sie das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Ist es möglich, dass dieses Lied Moses und des Lammes das neue Lied von Offenbarung 14,2 ist? Hier wäre es dann deshalb nicht mehr neu, weil es Johannes ja bereits vorher schon Offenbarung 14,2 gehört hat. Wäre eine Frage. Das Lied Moses und das Lied des Lammes müssen keine zwei verschiedenen Lieder sein. Die Bibel bringt dieselbe Sache oft in verschiedenen Formulierungen und Akzenten wieder. Was wird der Inhalt dieses Liedes sein? Was war das Lied Moses? Es war, wir haben es als Lesung gehört, ein Lied der Errettung. Nachdem Israel durchs Meer hindurch gerettet worden war vor den herandonnernden Streitwagen des Pharao, am anderen Ufer in Sicherheit gebracht, wie sie zurückschauen, nicht nur nochmal mit heiler Haut gerade so davongekommen. Wir müssen uns ja die Situation vorstellen, die Dramatik. Die 10 Plagen, die Sklaverei voraus, 400 Jahre, dann die 10 Plagen, dann tatsächlich gegen alle Widerstände dürfen sie endlich gehen. dann werden sie von Gott geführt und dann vor ihnen das Meer. Kein Durchkommen. Hinter ihnen die herandonnernden Streitwagen des Pharao. Sie sitzen total in der Mausefalle. Kein Entrinnen möglich. Nichts. Nada. Und dann teilt der Herr vor ihnen das Meer. Liebe Geschwister, auch ein wunderbares Bild für unsere Tage. Wir kommen uns ja oft auch so ähnlich vor. Wo das Böse uns von allen Seiten immer mehr umzingelt und nach menschlichem Ermessen kein Entrinnen mehr da ist. Der Herr kann jederzeit mit einem Wort das Meer teilen und die Seinen in Sicherheit bringen, schützen, bewahren. Und dann kommen nicht nur sie trockenen Fußes durch, links und rechts das Meer wie eine Mauer und sie trockenen Fußes durch. Auch ein Wunder, dass der Schlamm nicht nass ist, indem sie knietief und bis in die Hüfte versinken, sondern so trocken, dass sie rüber können mit dem Fahrwagen, die Tiere, alles durch. Und jetzt sind sie, der Letzte ist gerade am anderen Ufer ans Land gegangen. Die Streitwagen des Pharao donnern schon mitten durchs Meer hinterher. Und dann schlagen die Wellen von beiden Seiten zurück. Und das ganze Heer des Pharao säuft ab. Und sie schauen zurück auf ihre Rettung und auf das Gericht Gottes über das Böse. Und da sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Ist schon interessant, aber auch menschlich und auch geistlich zulässig. Merkt ihr, sie danken gar nicht in allererster Linie für ihre Rettung. Sie danken dafür, dass der Herr die Bösen vernichtet hat. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr, deine Hand tut große Wunder. Und nochmal, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Wer so vom Bösen heimgesucht wird, der betet natürlich zuerst für die Umkehr des Bösen, dass sich auch der Böse zurechtbringen lässt. Aber wenn er das immer und immer und immer und immer wieder getan hat und das Böse bleibt bei seinem Bösen und wird immer noch schlimmer und noch böser, dann darf man sich am Ende auch am Untergang des Bösen, an der Rache des Herrn freuen. Es gehört mit dazu. Das ist von vorn bis hinten biblisch. Das Lied Moses ist also das Lied der Rettung des Volkes Gottes vor seinen Feinden. Das Lied des Lammes, und deshalb warten Sie, es ist dasselbe. Das Lied des Lammes ist ja ebenfalls ein Lied der Rettung des Volkes Gottes vor dem Bösen. Und der Inhalt des Liedes, den Johannes dann wiedergibt, klingt ganz ähnlich wie das Lied Moses in 2. Mose 15, hier Offenbarung 15, 3. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Was für ein gewaltiger Trost, liebe Geschwister, auch wenn wir nicht den winzigsten Silberstreif am Horizont, nicht den zartesten Hauch von Licht am Ende des Tunnels sehen. Kinder Gottes wissen immer, er führt es herrlich hinaus. Und dieses Wissen lassen wir uns niemals nehmen und bitten den Heiligen Geist darum, dass es uns täglich tiefer in die Herzen verankert. Er führt es herrlich hinaus. Angesichts der ultimativen Brutalität dieser letzten Zorngerichte Gottes ist der Akzent dieses Lobgesangs hier ein bisschen anders als bei 2. Mose 15. Hier wird nicht nur betont, groß und wunderbar sind deine Werke, es wird noch hinzugefügt, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Da waren wir letztes Mal schon, da werden wir mit Gottes Hilfe nächstes Mal auch wieder dazukommen, die Betonung, dass in all dieser Brutalität reine Gerechtigkeit waltet. Reine Gerechtigkeit. Ein gigantischer Kontrast wird es sein, wenn nach Jahren totaler Ungerechtigkeit und absoluter Lügenherrschaft göttliche Gerechtigkeit geübt wird in aller Wahrhaftigkeit. Wir erleben es ja schon seit Jahren, wie in unvorstellbarer Weise Recht gebeugt und gebrochen wird. Das geschieht ebenso, wie die Verdrehung der Wahrheit immer dreister und unverhohlener. Ungerechtigkeit, Lüge, menschenverachtende Bosheit verbergen sich zunehmend gar nicht mehr. Sie treten in einer unvorstellbaren Offenheit und Dreistigkeit ans Licht. Man braucht nur den Fernseher anzuschalten, die Zeitung nur aufzuschlagen, springt es einem ins Gesicht. Was wird das für ein Kontrast sein, wenn nach diesen Jahren totaler satanischer Bosheit, menschenverachtender Ungerechtigkeit und Lüge die göttliche Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit die Herrschaft übernimmt. Zurück zur Frage, wer sind wohl die, die am gläsernen Meer stehen, mit den Harfen Gottes das Lied Moses und des Lammes singen? Ich vermute ganz stark, auch aufgrund des Hinweises, das Lied Moses, dass es welche aus Israel sind, aus den 12 Stämmen des auserwählten Volkes Gottes, nicht die 144.000, die sieht Johannes Offenbarung 14,1 ja zusammen mit dem Lamm auf dem Berg Zion, also eben nicht im Himmel vor dem Thron Gottes. Es wären dann welche von den übrigen ihres Samens, von denen Offenbarung 12,17 spricht. Und das kann ja durchaus auch eine beachtliche Zahl sein, weit mehr als 144.000. Wir erinnern uns, dass bei den Nachkommen der 12 Stämme Israels wir nicht nur und vor allem an die zu denken haben, die heute als Juden bezeichnet werden. Ein möglicherweise sehr großer Teil der Weltbevölkerung könnte auf die zerstreuten 12 Stämme Israels zurückgehen und damit zu den übrigen ihres Samens zählen. In Vers 4 wird dann das Lied Moses und des Lammes fortgesetzt. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr? Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr? Ja, der Herr, der Kyrios Jesus Christus, ist der Einzige, der wirklich zu fürchten ist. Das wird in diesen Taten sichtbar. Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang. Menschenfurcht führt ins Verderben. Heute stehen wir alle aufgrund des brutalen Gebärens des Bösen, stehen wir, denke ich, alle, vermutlich ausnahmslos, in der Gefahr, die Falschen zu fürchten, zumindest punktuell, zumindest in Teilen. Und das ist ja auch ihr ganzes Dichten und Trachten, sie geben es ja ganz offen zu. Das Ziel ihrer Handlungen, sie wollen die Menschen in totale Panik stürzen. Ein Papier des Bundesinnenministeriums, ihr werdet es die meisten kennen, von 2020, hat das ja als Strategie ganz ausdrücklich im Zusammenhang des C-Terrors betont. Sie wollen die Menschen mit Furcht gefügig machen, ihre totalitären Maßnahmen zu akzeptieren und keinen Widerstand zu leisten und sich ihrem Terror zu unterwerfen. Das geben die schriftlich schwarz auf weiß raus. Menschenfurcht führt ins Verderben. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr? Lassen wir uns von ihrem Terror nicht beeindrucken, von ihrer Panikmache. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in die Hölle. Das ist schlimm, wenn wir am Schluss in der Hölle landen. Wenn wir das irdische Leben verlieren, sind wir in der Herrlichkeit beim Herrn. Da geht es uns viel besser. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Er allein ist zu fürchten, nichts und niemand sonst, der allmächtige Gott. Mit dieser Feststellung wird das Lob Gottes fortgesetzt und deinen Namen nicht preisen. Wer sollte nicht deinen Namen preisen? Wer die großen Wunder Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Wahrhaftigkeit sieht, wer sollte da nicht ins Lob Gottes einstimmen? Liebe Geschwister, was wird das für ein Aufatmen sein nach diesen Jahren der Tyrannei des Bösen, wenn der Allmächtige das Böse einfach wegwischt? Denn du allein bist heilig. Neues Stichwort, heilig. Da ist ja gerade im Ablauf der Offenbarung Kapitel 13 ein anderer aufgetreten, in der Vollmacht Satans ausgestattet, der für sich Heiligkeit und Anbetungswürdigkeit beansprucht. Was für eine Anmaßung! Du allein, o Gott, bist heilig. Das werden dann alle erkennen. Alle Völker, so geht's weiter, werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Ganz wichtiges, interessantes Stichwort, deine gerechten Taten. Wir sehen zunächst wieder, welches Gewicht hier bei diesem ganzen Zusammenhang die Gerechtigkeit Gottes hat. Im Griechischen übersetzt, im Griechischen sind das, was hier in zwei Worten wiedergegeben ist, eigentlich ein Wort, gerechte Taten. Wir würden es am besten übersetzen, Gerechtigkeitstaten. Gibt auch den Sinn besser wieder. Das griechische Wort für diese Gerechtigkeitstaten liegt ganz nah an dem Wort, das wir sonst richtig mit Gerechtigkeit übersetzen, die Dikaiosyne, die es manchmal vom Griechischen vielleicht schon gehört haben. Die beiden Begriffe darf man nicht verwechseln. Die Dikaiosyne, die wir sonst kennen in der Regel, das ist die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Hier aber ist nicht von der Dikaiosyne die Rede, sondern von den Dikaiomata. Ihr merkt es, der Anfang ist das Gleiche, aber hinten raus geht es anders. Die Dikaiomata sind die gerechten Taten, die aus dieser Gerechtigkeit hervorgehen und das Vorhandensein dieser Gerechtigkeit offenbaren, ans Licht bringen, unter Beweis stellen. Ein gerechter Baum bringt gerechte Früchte hervor. Dieser Begriff steht übrigens auch, ganz wichtig, Offenbarung 19,8. Und es wurde ihr gegeben, nämlich der Braut des Lammes, die sich im Himmel zur Hochzeit bereit macht, schmückt und kleidet, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand, und es ist in der Regel nicht richtig übersetzt, nämlich in der Regel, auch Schlachter 2000, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig, nicht auf den Punkt getroffen. Denn da denken wir jetzt automatisch wieder nur an die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Die ist natürlich auch mit im Blick, aber von der ist hier nicht die Rede. Es ist hier die Rede von den Dikaiomata, von den Gerechtigkeitstaten. Das ist wichtig. Ich dachte auch heute Morgen nochmal, wir kennen wahrscheinlich das Lied und Gebet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Auch da gilt, anhand des biblischen Befunds, da ist nicht in erster Linie Weise korrekter die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, gemeint, Offenbarung, ganz eindeutig nicht, sondern die Gerechtigkeitstaten. Das eine schließt das andere nicht aus, die beiden gehören absolut zusammen, wie die beiden Seiten einer Medaille, eine einzige Medaille bilden. Aber eine Medaille ist eben nur ganz, wenn sie beide Seiten hat. Das ist ganz wichtig. Das heißt, natürlich ist die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, der Ausgangspunkt. Und wir werden gerecht und kommen in die Gemeinschaft mit Jesus einzig und allein aufgrund des Heils, das er erworben hat. Aber die Betonung der Gerechtigkeitstaten hämmert uns ein. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Jetzt können wir uns nicht zurücklehnen. Jetzt muss diese Gerechtigkeit, die Jesus vollbracht hat und die jetzt unsere Gerechtigkeit in ihm geworden ist, auch unser Leben prägen und die entsprechenden Gerechtigkeitstaten hervorbringen. Im anderen Fall ist es eine tote Beziehung zu Jesus. Und eine tote Beziehung zu Jesus ist Scheinfrömmigkeit. Ich dachte heute Morgen noch, das dürfte ein Problem der reformatorischen Theologie sein, dass man aus Angst vor der katholischen Werkegerechtigkeit auf der anderen Seite ein bisschen in Schräglage geraten ist. Ich will nicht sagen vom Pferd gefallen, aber doch teilweise in eine bedenkliche Schräglage geraten, dass man die Gnade so groß gemacht hat, dass die Gerechtigkeitstaten teilweise ins Abseits geraten sind. Wir müssen beides zusammenhalten. Wir werden gerettet allein aufgrund der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Aber diese Gerechtigkeit kann niemals eine echte, lebendige Gerechtigkeit sein, wenn sie nicht auch die notwendigen Gerechtigkeitstaten hervorbringt. Das eine ohne das andere geht nicht. Und wenn wir von hier aus auch ans königliche Hochzeitsmahl denken, musste ich bei der Vorbereitung noch denken, wo sich einer ohne Festgewand eingeschlichen hat, kennt wahrscheinlich die biblische Geschichte, das Gleichnis, das Jesus erzählt, und der wird dann auch gleich wieder hochkant rausgeworfen. Freund, wie bist du hereingekommen? Du hast kein hochzeitlich Gewand. Das dürfte ein solcher Scheinfrommer gewesen sein. Der hat sich unter Vorspiegelung falscher, frommer Tatsachen eingeschlichen. Der hat vielleicht auch mal ein Übergabegebet gesprochen. Aber er hat den Geist Gottes sein Leben nie prägen lassen. Er hatte kein vom Heiligen Geist Gottes verändertes Leben mit den entsprechenden Gerechtigkeitstaten vorzuweisen. Denn das ist nach dem biblischen Zusammenhang eindeutig das hochzeitliche Gewand. Dieses Gewand, weiße, feine Leinwand der Gerechtigkeitstaten. Nochmal, damit kein Missverständnis entsteht, es ist nicht von Werkegerechtigkeit die Rede. Aber die Betonung tote Scheinfrömmigkeit hilft nicht. Zur Braut Jesu gehört, wer nicht nur die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, für sich annimmt, sondern aus dieser Gerechtigkeit heraus dann auch in heiligem Ernst und Gottvertrauen lebt. So wie sich auch Gottes Gerechtigkeit in seinen gerechten Taten erweist, von denen hier dann die Rede ist. Und deshalb muss Gott auch aller satanischen Ungerechtigkeit den Gar ausmachen, denn wäre das ein gerechter Gott, der am Ende der Ungerechtigkeit das Feld überlässt. Damit genau dies nicht geschieht, treten nun die letzten sieben Engel in Aktion. Mit Vers 5 beginnt ein Szenenwechsel im Himmel. Nicht mehr das gläserne Meer vor dem Thron ist im Blickfeld. Der himmlische Tempel wird jetzt geöffnet. Und nach diesem, schreibt Johannes, sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Das Zeugnis, das hier gemeint ist, ist nicht menschliches Zeugnis, sondern das Zeugnis Gottes. Seine Verheißungen, sein Heilsplan, der im himmlischen Allerheiligsten niedergelegt ist. Und zur Vollendung dieses Heilsplans wird nun dieser Tempel des Zeltes im Himmel geöffnet und heraustreten die sieben Gerichtsengel. Es ist ein seltsamer Kontrast, musste ich denken. Einerseits diese furchtbaren Plagen, die sie bringen, andererseits die Herrlichkeit und Majestät ihres Auftretens und ihrer Erscheinung. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Der Brustgürtel ist immer der Schmuckgürtel, der wird relativ hoch getragen. Er ist nicht der Hüftgürtel, mit dem man das Gewand für die Arbeit hochrafft, also kein Arbeitsutensil, sondern ein Dekoartikel. Es ist ein ganz feierlicher und majestätischer Auftritt dieser Engel in göttlicher Herrlichkeit. Der Zorn Gottes wird in göttlicher Macht und Herrlichkeit regelrecht zelebriert. Also wenn wir uns das mal bildlich versuchen vorzustellen, der himmlische Thronsaal, die Stiftshütte, Tempel seines Zeltes daneben, das geht jetzt auf, Licht, und da schreiten diese Engel hervor. Würdevoll, majestätisch, herrlich. Ihre Gewänder entsprechen der göttlichen Herrlichkeit, mit der auch Jesus Kapitel 1 und die Braut in Kapitel 19 beschrieben wird. So schreitet Gott in souveräner Ruhe und Würde zum Gericht. Und deshalb ist es auch, liebe Geschwister, so wichtig, dass wir ihm die Rache überlassen. Keine Angst, sie wird kommen, die Rache. Gerechter und schärfer, als ein Mensch sie je ausführen könnte. Brutaler, umfassender, als es überhaupt unsere Vorstellungskraft zulässt. Aber nicht im Affekt. Und deshalb auch nicht maßlos, sondern in absoluter Reinheit und Heiligkeit, die menschlicher Zorn und menschliche Rachegelüste so nie haben können. Und deshalb sagt der Herr, die Rache ist mein. Keine Angst, die wird nicht ausbleiben. Das heißt nicht, die Rache findet nicht statt. Wäre ganz grobes Missverständnis. Die Rache ist mein. Auch im brutalen Gericht bleibt der Ewige und Allmächtige der absolut Reine und Heilige. Und eines der vier lebendigen Wesen, das sind ja diese vier mysteriösen Wesen um den Thron, am Thron, geben den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schlachter 2000 übersetzt inhaltlich völlig richtig mit Zornglut Gottes. Im Griechischen steht eigentlich schlicht Leidenschaft. Aber es ist ja eben die Leidenschaft seines Zorns, von der Kapitel 14 vorher so deutlich schon gesprochen hat. Wir sehen der Thron Gottes, sein Tempel, aus dem die Engel hervorschreiten, die vier Lebewesen am Thron, sie alle sind in die Ausführung dieser letzten Zorngerichte eingebunden und aktiv beteiligt. Alles, diese ganzen Gerichte, so furchtbar sie sind, sie gehen direkt vom Thron Gottes aus. Dann wird die Ewigkeit Gottes betont. Ich habe mich gerade gefragt, warum wird gerade jetzt die Ewigkeit Gottes betont? Ich denke, der ewige Gott demonstriert seine absolute Überlegenheit und Herrlichkeit über alles Geschaffene, Zeitliche und damit eben auch Vergängliche. Dieser Kontrast tritt hier hervor und wird betont, der Ewige und das Vergängliche. Er allein ist das Sein schlechthin. Und er schickt sich nun an, das auszulöschen, was zu ihm und seinem Wesen nicht passt. Die Zeit der Bewährung ist vorbei, jetzt kommt die Zeit der Abrechnung. Und der Tempel wurde erfüllt mit dem Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Der Rauch wörtlich ausgehend ausgeströmt von der Herrlichkeit Gottes erfüllt den Tempel. Niemand kann mehr hinein, bis die sieben letzten Plagen vollendet sind. Das Gericht Gottes abgeschlossen ist, die Erde vom Bösen bereinigt. Rauch ist wie bei uns auch in der Bibel im Grundsatz etwas Negatives. Er tritt logischerweise in der Regel auf in Verbindung mit Feuer, dann auch in Gericht mit Gericht und dem Bösen. Josua 8,20, als es Josuas Truppen gelingt, nach Ai zu gelangen, hineinzugelangen in die Stadt und in Brand zu setzen. Jesaja 34,10, dann als Gericht. Da führt Gott am Ende der Zeit ein schreckliches Gericht über Edom aus, und wir lesen dort Jesaja 34,10: Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Boden in Schwefel und sein Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Sein Rauch. Edom liegt ja südlich vom Toten Meer. Möglicherweise werden wir da in der Endzeit auch nochmal grundstürzende geologische Verwerfungen erleben, die da Pech und Schwefel aufsteigen lassen. Und dann steigt eben Rauch empor. Im Rauch steigen Offenbarung 9 auch die dämonischen Heuschrecken aus dem Abyssos auf. Also in der Regel etwas Negatives, Gericht, das Böse. Dann haben wir das Gericht in der Verbindung mit dem Erscheinen, den Rauch in Verbindung mit dem Erscheinen Gottes aber auch. Etwa beim Herabkommen Gottes auf den Sinai, 2. Mose 19, 18 und bei der Berufung Jesajas, Jesaja 6, Vers 4. Wir sehen grundsätzlich etwas Negatives, so erleben wir Rauch ja auch. Wenn irgendwo Rauch aufsteigt, wissen wir, da brennt, da ist Feuer, Verwüstung, Vernichtung. Und diese Bedeutung hat der Rauch meines Erachtens auch, wenn er im Zusammenhang mit dem Erscheinen der Herrlichkeit Gottes erwähnt wird. Wenn ich es recht verstehe, dann symbolisiert er das, was Luther und die Theologie als den Deus absconditus benennen, den verborgenen Gott, den unbegreiflichen, den unnahbaren. So ganz eindeutig am Sinai, wo ja die Unnahbarkeit Gottes eines der großen Themen ist. Nur Mose darf hinauf zu ihm. dem Volk gegenüber erweist er sich als der Unnahbare. Unten muss ein Zaun errichtet werden am Fuß des Berges. Keiner darf rüber. Und selbst Josua darf nur in Teilen mit, aber nicht ganz. Der unnahbare Gott. Und so auch hier, der ewige und heilige Gott schreitet zum letzten und schrecklichen Gericht. Das entspricht nicht seinem eigentlichen Wesen. Es entspricht nicht dem Deus Revelatus, dem Gegenüber vom Absconditus, nämlich hier dem offenbaren Gott. Das ist der Gott des Lichts und der Liebe. Dieser Gott der Liebe ist der, der den Tempel, den Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten von oben bis unten zerreißt, der die liebenden Vaterarme ausstreckt und laut in die ganze Welt hinausruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der offenbare Gott. Das ist der Gott, den wir kennen und lieben. Aber das ist eben nicht alles. Die meisten wollen das andere heute nicht mehr sehen und wahrhaben. Nicht nur Esoteriker und viele, mit denen ich Kontakt habe, leider auch viele Scheinfromme, wollen das andere nicht mehr wahrhaben. Sie reden gerne von Licht und Liebe und begrenzen Gott darauf. Das ist der Fehler. Aber dieser begrenzte Gott, der auf Licht und Liebe begrenzt ist, ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht das Lamm von Golgatha. Das ist nicht der Löwe aus Juda. Das ist nicht der allein Ewige und Heilige. Das ist ein menschliches Konstrukt. Das ist ein amputierter Gott und Götze, zurechtgestutzt auf das Maß unseres Beliebens und Wohlfühlens. Ja, wir tun uns schwer damit, aber wir müssen es wahr und ernst nehmen, dass andere dieses finstere, zornige, richtende, das im Rauch symbolisiert wird, gehört auch dazu. Es ist nicht das, was Gottes innerstes Wesen ausmacht, was er gerne und von Herzen tut. Es ist das, was um des bösen Willen auch sein muss. Aber ich habe so gedacht, als ich es gelesen habe, mich versucht habe, in die ganze Szene hineinzuversetzen und wie es Gott da möglicherweise dabei geht, bewegt mich der Gedanke, dass es, weil es nicht Gottes eigentlichen Wesen entspricht, will Gott beim Ausüben dieses Gerichts gewissermaßen nicht gesehen werden. Er verhüllt sich im Rauch, verschwindet. Und er kann gewissermaßen selbst nicht hinsehen beim Gericht, das er so schrecklich vollziehen muss. Aber es muss eben sein, weil das Böse nicht triumphieren darf. Das Böse darf nicht das letzte Wort haben. Und er lässt sich auch nicht auf- und abhalten von diesem Gericht. Und deshalb verweigert er jetzt jeden Zugang. Also wir erleben da die Dramatik der Stunde, liebe Geschwister. Das ist eine Umkehrung dessen, was am Kreuz ausgelöst wurde, was in der Stunde des Todes Jesu geschieht. Denn in dem Moment zerreißt ja der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten und Gott macht die Tür auf. Ihr könnt kommen, alle. Und jetzt macht der Herr die Tür zu und sagt: Jetzt kommt niemand zu mir. Niemand. Jetzt hat kein Gebet mehr einen Wert. Denn es ist niemand mehr da, der die Gebete noch zum Thron Gottes bringen könnte. Gott hat sich komplett abgeschottet. Er ist im Vollzug dieses Gerichts vollständig unzugänglich geworden. Die Zeit der Gnade und der Fürbitte ist jetzt vorbei. Wir sind ja immer noch im Sinnzusammenhang von Offenbarung 14, 6 folgende, im Zusammenhang des unvermischt vermischten Weins der Leidenschaft des Zornes Gottes, Zorn mit Zorn vermischt, Zorn in Potenz. Und dieser Zorn bricht nun über die völlig gottlos gewordene Welt herein und es gibt kein Halten mehr, bis es vollendet ist. Also wir sehen da Gott gewissermaßen, denke gerade so an Ritterkämpfe, bevor die dann aufeinander losreisen, macht der Ritter das Visier runter, legt die Lanze ein, dann gibt er dem Pferd die Sporen und dann geht's durch bis zum Ziel. So müssen wir uns vorstellen: Gott macht das Visier zu, jetzt gibt es nichts mehr, ist nicht mehr ansprechbar, jetzt wird die Sache zu Ende gebracht. Das Böse muss sich warm anziehen, liebe Geschwister. Und es wird Zeit, nach unserem Empfinden allerhöchste Zeit, dass der Allmächtige so zur Tat schreitet. Wenn ich dieser Tage Richtung Ukraine sehe, und sehe all die Lüge und Kriegstreiberei. Das ist doch kein Krieg Russland gegen die Ukraine. Das ist doch längst ein Weltkrieg, an dem meines Wissens zig Nationen beteiligt sind, mit ihren Unterstützungen von Waffen und allem möglichen anderen, Solidarisierung auf jede erdenkliche Weise. Das ist längst ein Weltkrieg. Viele Nationen gegen Russland, gegen den bösen Putin, der sich im Moment allerdings im Wesentlichen, was die rein militärisch-waffentechnische Auseinandersetzung betrifft, im Wesentlichen auf das Gebiet der Ukraine und Teile Russlands begrenzt. Aber involviert in diesen Krieg ist doch längst die halbe Welt. Und wenn wir heute auch im Fernsehen mit klugen Ratschlägen auf Hungern und Frieren eingestimmt werden, mit wohlfeilen Ratschlägen zum Sparen von Politik und Medien, dann geschieht das doch nicht für den Frieden in der Ukraine oder sonst wo. Sie wollen uns mit diesem wohlfeilen Geschwätz nur über ihre Kriegslüsternheit hinwegtäuschen. Nichts anderes geht's doch. Und über Millionen und Milliarden Menschen bringen sie auf diese Weise Not und Elend. Wir sehen Tag für Tag mehr, warum der Zorn Gottes in dieser unvermischten Weise nötig wird. Und wir lechzen dem Tag entgegen, an dem er das Böse von dieser Erde vertilgt. Unsere Aufgabe ist es bis dahin als Kinder Gottes und Gemeinde Jesu ganz dem Herrn zu vertrauen und die Rache ihm zu überlassen. Unsere Aufgabe ist, bis zum Schluss die Botschaft der Liebe Gottes auch dem Sünder zu bezeugen und zur Umkehr zu rufen und in ihm Zuversicht, Ruhe und Frieden zu haben. In der Kraft des Heiligen Geistes lassen wir uns vom Bösen nicht bange machen. Diesen Raum geben wir Satan nicht. Das will er ja. Aber in der Geborgenheit im Herrn müssen wir ihm dazu keine Gelegenheit geben. Nicht in unserem Leben, nicht in unserer Gemeinde. Und deshalb wollen wir ihn auch weiter täglich bitten, dass der Herr selbst eine mächtige Mauer der Bewahrung und des Segens ist, mitten in all diesem Bösen, um unser Leben, unsere Familien und unsere Gemeinde. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Heiliger und gerechter Gott, wir staunen, dass wir als Sünder, wesensmäßig Ungerechte, vor dir stehen dürfen, Gemeinschaft mit dir haben dürfen, weil du unsere Bosheit, unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde weggenommen hast in Jesus Christus, deinem Sohn. Du sagst uns aber auch durch dein Wort, dass wir dabei nicht stehen bleiben, dass das kein Grund und kein Anlass sein kann, uns jetzt im frommen, bequemen Sessel zurückzulehnen und zu sagen, Jesus hat alles getan, deshalb brauche ich nichts mehr zu tun, kann weiterleben wie bisher. Es wäre ein grundlegender Irrtum. Die Hinweise in deinem Wort über die Gerechtigkeitstaten zeigen uns, dass diese Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, nicht nur angenommen sein will, sondern in unserem Leben umgesetzt, zur Tat werden will. Deine Tat durch uns geschehen. Aber darauf kommt es eben an, dass wir dann, wenn wir zu dir gehören, nicht weiter einfach nur unsere eigenen Taten vollbringen, sondern deine Taten dich durch uns tun lassen. Und wir bitten dich, Herr, wenn wir auf das Böse der Welt schauen, das uns in diesen Tagen so frech grinsend, unverschämt, lachend entgegentritt, dass wir uns in der Kraft deines Geistes davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Es sind besiegte Feinde. Es sind im Grunde schon niedergetretene Böse. Und du kommst, die Erde bebt schon unter den Schritten deines Nahens. Dafür loben und preisen wir dich. Lass uns und auch alle anderen mit uns die Zeit noch ausnutzen, die bleibt. Vor allem für diejenigen, die noch nicht umgekehrt sind, noch nicht sich abgewandt haben vom Bösen, dass sie das schleunigstens tun. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit dazu noch ist. Und wir, die wir mit dir unterwegs sind, dass wir den Blick vor allem auf dich richten, weg vom Bösen, weg von dieser ganzen Niedertracht, von dieser ganzen Ungerechtigkeit, dass wir den Blick da nicht gefangen nehmen lassen, auch nicht durch zu viel Internet und andere Dinge, und dass wir uns nicht zu viel damit befassen, sondern hinschauen auf dich, auf deine Liebe, auf deine Treue, auf dein Wort, auf deine Verheißungen. Und dass wir so auch innerlich ein Stück weit herausgehoben sind in der Gemeinschaft mit dir aus diesem Bösen, auch wenn wir äußerlich noch mittendrin sind, dass wir in unserem Denken, in unserer Seele nicht darin gefangen sind. Das schenke du und gib du uns, Herr, durch deinen Geist. Und bewahre uns jetzt auch in der vor uns liegenden Woche. Du weißt, welche Herausforderungen auf uns warten jeden Tag. Befehlen dir die Geschwister an, auch diesen Enkel mit seiner Familie, der da den Krabat lesen muss und anderes Ding, anderen Unfug treiben an der Schule. Und du weißt, wie viele Tausende, Abertausende, Millionen in ähnlichen Herausforderungen und Kämpfen stehen. Gib du Weisheit und Kraft, das Richtige zu tun, das Falsche zu lassen, in deinem Namen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.